Sternengeschichten Folge 671. Trojaner und UFOs im Sternbildnetz. Das Sternbild mit der eher unspektakulären Bezeichnung Netz ist auch tatsächlich auf den ersten Blick eher unspektakulär. Man kann es am Himmel der Südhalbkugel der Erde beobachten, ein Stück südlich des Sternbilds Pendeluhr und nördlich der kleinen Wasserschlange. Aber man muss schon genau hinschauen, das Netz ist ein kleines Sternbild und die Sterne dort leuchten alle nur mittelmäßig hell. Und wir werden uns diese Sterne gleich genauer anschauen. Aber wir schauen zuerst noch auf die Geschichte des Sternbilds selbst, denn die ist auch ziemlich interessant. Und wenn ich jetzt Geschichte sage, dann meine ich erstmal nur das, was die westliche Astronomie und die diversen Entdecker in der frühen Neuzeit getan haben, als die ersten Sternkarten des südlichen Himmels entstanden sind, und nicht das, was sich die Menschen über den Himmel erzählt haben, die sowieso immer schon auf der Südhalbkugel der Erde gelebt haben. Diese Geschichten sind natürlich genauso interessant, aber wir bleiben heute bei den Geschichten, an deren Ende das moderne Sternbild des Netz steht. Und diese Geschichte, die beginnt mit dem deutschen Astronom Jakob Bartsch, der außerdem auch noch der Schwiegersohn von Johannes Kepler war. Bartsch hat im Jahr 1624 eine Sternenkarte mit dem Titel »Astronomischer Gebrauch der Sternenplanisphäre« veröffentlicht und darin einen Schwung neuer Sternbilder eingezeichnet. Das waren Sternbilder, die der niederländische Astronom und Kartograf Petrus Plancius ein paar Jahre zuvor als erster definiert hat, und zwar die Sternbilder Biene, Giraffe, Hahn, Einhorn, Jordan und Tigris. Und bevor sich jemand wundert, nicht alle dieser Bilder haben die Jahrhunderte überlebt. In der modernen Klassifikation des Himmels tauchen nur noch die Giraffe und das Einhorn auf. Die restlichen Sternbilder von damals sind irgendwann außer Gebrauch geraten. Das Netz, das fehlt bei dieser Aufzählung, aber keine Sorge, dazu kommen wir gleich. Denn die Sache mit den Erfindern der Sternbilder, die ist ein bisschen knifflig. Ursprünglich sind solche Sternbilder vor allem auf Himmelsgloben eingezeichnet worden, aber diese Dinger waren aufwendig in der Herstellung und teuer. Da hat's nicht viele gegeben davon und deswegen haben auch nur wenig Menschen über die ganzen neuen Sternbilder Bescheid gewusst, die die diversen Leute für den Südhimmel erfunden haben. Einer der ersten, der die Sternbilder von Plancius auf einen Himmelsglobus eingezeichnet hat, war der Astronom und Mathematiker Isaac Habrecht II. Aus Straßburg. Das war im Jahr 1621 und auf diesem Globus hat Habrecht auch noch selbst ein paar Sterne zu einem neuen Sternbild angeordnet und es Rhombus genannt, also Raute, was kein sonderlich kreativer Name für die vier Sterne war, die tatsächlich eine Rautenform gebildet haben. Aber dann kam Jakob Bartsch mit seiner Sternenkarte aus dem Jahr 1924. Er hat dafür die Bilder von Habrechts Globus verwendet, aber nicht gewusst, dass der sie vom Plancius übernommen hat. Also ist er davon ausgegangen, dass die ganzen neuen Sternbilder von Habrecht selbst erfunden worden sind, was aber ja eigentlich nur auf den Rhombus zutrifft. So oder so, die Sternkarten, die lassen sich viel leichter anfertigen und verbreiten und durch die Karte von Bartsch sind diese neuen Sternbilder einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden. Über ein Jahrhundert später hat dann der französische Astronom Nicolas-Louis de Lacaille jede Menge Sterne des Südhimmels beobachtet, kartografiert, seine eigenen Sternkarten erstellt und dabei auch einen ganzen Schwung neuer Sternbilder definiert. Er hat sich dabei von den vielen technischen Erfindungen der Neuzeit inspirieren lassen, wie ich ja schon ausführlich in den Folgen 505 und 199 über die Sternbilder der Elektrisiermaschine und des Mikroskops erzählt habe. Mit einem Rhombus hat Lacaille jedenfalls nicht viel anfangen können, also hat er dieses Sternbild einfach als Netz uminterpretiert. Damit hat er allerdings kein Fischernetz oder irgendwie sowas in der Art gemeint, sondern ein für die damalige Zeit sehr wichtiges astronomisches Messinstrument. Das Reticulum Rhomboidalis, also das rhombische Netz, war eine Glasplatte, in die ein feines Netzmuster eingeritzt wird. Diese Platte, die kann man dann vor das Okular eines Teleskops einbauen und damit dann diverse Messungen viel leichter machen, zum Beispiel wenn man die Position eines Sterns genau bestimmen will. Aus dem rhombischen Netz ist dann im Laufe der Zeit einfach nur das Netz geworden, beziehungsweise im offiziellen lateinischen Namen das Reticulum, also das kleine Netz, und unter diesem Namen gehört es heute zu den 88 offiziellen Sternbildern der Astronomie. Das ist eine passend für ein Netz verwirrende Entstehungsgeschichte, die auch heute nicht immer vollständig aufgedröselt wird. Je nachdem, wo man nachschlägt, wird mal Petrus Plancius als Erfinder des Sternbilds genannt, sehr oft Jakob Bartsch und nur vergleichsweise selten Isaac Habrecht II., der es ja tatsächlich als erster festgelegt hat. Aber genug von der Geschichte, schauen wir auf das, was wir im Netz finden können. Der hellste Stern dort ist Alpha Reticuli, der auch den offiziellen Namen Rhombus trägt, um an das alte Sternbild von Habrecht zu erinnern. Der Stern ist ungefähr 160 Lichtjahre von uns entfernt und war einmal ein heißer blauer Stern. Aber, wie es heiße Sterne so tun, hat er den Wasserstoff in seinem Inneren sehr schnell fusioniert und war damit schon nach ein paar hundert Millionen Jahren durch. Er ist jetzt schon in der letzten Phase seines Lebens angekommen und zurzeit damit beschäftigt, anstatt des Wasserstoffs das Helium zu fusionieren, das in seinem Kern noch übrig ist. Und weil dabei mehr Energie frei wird als bei der Wasserstofffusion, ist er noch heißer geworden und hat sich extrem aufgebläht. Heute ist Alpha Reticuli ein gelb leuchtender Riesenstern mit der 115-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Begleitet wird er von einem roten Zwergstern, der ihn mit einer Periode von über 60.000 Jahren umkreist. Der zweithellste Stern im Netz ist Beta Reticuli. Das ist auch ein Doppelstern aus einem Riesenstern und einem roten Zwerg in ungefähr 100 Lichtjahren Entfernung. Viel spannender ist aber Epsilon Reticuli. Und auch hier haben wir eine Kombination aus Riese und Zwerg, nur ist es diesmal ein orangener Riesenstern, der kurz davor ist, zu einem roten Riesen zu werden. Und der Zwerg, das ist ein weißer Zwerg, also nicht einfach nur ein kleiner Stern, sondern das, was nach der Supernova-Explosion eines großen Sterns übrig geblieben ist. Die beiden Himmelskörper sind ca. 240 astronomische Einheiten voneinander entfernt, also ungefähr 6-mal so weit, wie der Pluto von der Sonne entfernt ist. Besonders spannend ist dabei eine Entdeckung aus dem Jahr 2000, als man festgestellt hat, dass der Riesenstern von einem Planeten umkreist wird. Seine Masse beträgt ungefähr das 1,5-fache der Masse des Jupiters und dieser Planet ist von seinem Stern ungefähr so weit entfernt wie der Mars von der Sonne. Es ist also definitiv kein erdähnlicher Planet, sondern ein Gasriese. Aber das heißt nicht, dass es dort nicht auch kleinere Planeten geben kann. Vielleicht gibt's dort sogar eine Art vom Planet, die wir bisher noch nirgendwo entdeckt haben, einen Trojanerplaneten. Ich habe in Folge 31 der Sternengeschichten schon mal ausführlich über Trojaner gesprochen und auch in anderen Folgen immer wieder mal. Trojaner, so nennen wir Asteroiden, die sich in der Nähe der Lagrange-Punkte eines Planeten befinden, also in den Punkten entlang der Umlaufbahn des Planeten, in denen sich alle wirkenden Kräfte gerade aufheben. Der Jupiter, der hat Millionen von Asteroiden bei seinen Lagrange-Punkten. Erde und Mars, die haben auch ein paar, genauso wie Uranus und Neptun. Aber rein theoretisch könnte sich auch ein erdgroßer Planet stabil im Lagrange-Punkt eines Gasriesen bewegen. Rein theoretisch könnten solche Trojanerplaneten dort auch entstehen. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es spricht prinzipiell nichts dagegen, dass es solche Planeten gibt. Wir haben halt bis jetzt noch keinen gefunden. Aber in einer Arbeit aus dem Jahr 2007 haben Forscher aus Österreich und Ungarn diverse Gasriesen bei anderen Sternen untersucht. Und der Planet von Epsilon Reticuli ist einer von denen, bei denen die Bedingungen für einen möglichen Trojanerplaneten besonders gut sind. Und da kommt noch dazu, der Gasriese, der befindet sich in der habitablen Zone von Epsilon Reticuli. Und damit würde sich natürlich auch ein Trojanerplanet des Gasriesen in der habitablen Zone befinden, also in dem Bereich um den Stern, wo die Temperaturen genau passend sind, sodass auf der Oberfläche eines Planeten flüssiges Wasser existieren kann. Oder anders gesagt, Epsilon Reticuli kann zumindest theoretisch einen Trojanerplaneten beherbergen, auf dem Leben möglich ist. Es ist unwahrscheinlich, dass es diesen Planeten gibt, aber selbst wenn, ist es kein sonderlich guter Ort für Leben, weil der Stern ja in astronomisch naher Zukunft zu einem roten Riesen wird. Aber die Vorstellung, die ist schon faszinierend. Ein Planet, an dessen Himmel nicht nur ein orangener Riesenstern auf und unter geht, sondern der sich auch noch eine Umlaufbahn mit einem anderen Planeten teilt, der größer ist als der Jupiter. Das klingt wie Science Fiction, das ist aber Wissenschaft. Keine Wissenschaft und keine Science Fiction ist das, was über den Stern Zeta Reticuli erzählt wird. Dabei handelt es sich um ein weiteres Doppelsternsystem, diesmal aus zwei sonnenähnlichen Sternen, ungefähr 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Okay, gut, das war jetzt noch Wissenschaft, aber dieses System ist nicht nur in der Wissenschaft bekannt, sondern auch in einer breiteren Öffentlichkeit sehr prominent. Und das liegt an dem, was in dem 1966 veröffentlichten Buch The Interrupted Journey, also die unterbrochene Reise, steht. Geschrieben hat das Buch der amerikanische Autor John Fuller und der Untertitel lautet »Zwei verlorene Stunden an Bord eines UFOs – Die Entführung von Betty und Barney Hill«. Fuller erzählt darin die angeblich wahre Geschichte eines der bekanntesten UFO-Fälle des letzten Jahrhunderts. Das Ehepaar Betty und Barney Hill behauptet, im Jahr 1961 von Außerirdischen entführt worden zu sein. Sie seien plötzlich aus ihrem Auto verschwunden und erst Stunden später ohne Erinnerung anderswo wieder aufgetaucht. Erst unter Hypnose haben die beiden berichtet, dass sie in dieser Zeit an Bord eines UFOs gewesen wären, wo sie von Aliens medizinisch untersucht wurden. Und Betty Hill, die hat dabei angeblich auch eine Sternkarte gesehen, die sie später aufgezeichnet hat und die auch im Buch von Fuller zu sehen ist. Die besteht aber nur aus 15 Punkten ohne Angabe, um welche Sterne es sich dabei handelt. Aber die Volksschullehrerin und Hobbyastronomin Marjorie Fish, die hat die Karte in dem Buch gesehen und die wollte herausfinden, um welche Sterne es sich handelt. Beim Vergleich mit diversen Sternkarten ist sie zu dem Schluss gekommen, dass die 15 Punkte, die 15 Sterne, genauso angeordnet sind, wie man sie am Himmel sehen würde, wenn man sich irgendwo im Doppelsternsystem von Zeta Reticuli befindet. Die Aliens, die müssen also von genau dort herkommen. Okay. Über den Fall von Betty und Barney Hill ist im Laufe der Zeit schon jede Menge geschrieben worden. Das will ich ja gar nicht wiederholen. Es gibt keine belastbaren Belege, dass die behauptete Entführung wirklich stattgefunden hat. Und auch die Sternkarte ist auf den zweiten Blick nicht so beeindruckend, wie es scheint. Das, was Marjorie Fish rekonstruiert hat, das hat eigentlich nicht so viel Ähnlichkeit mit der Zeichnung von Betty Hill. Und darüber hinaus kennen wir heute die Distanzen zu den Sternen sehr viel besser als damals. Und mit den aktuellen korrekten Werten passt überhaupt nichts mehr zusammen, weswegen Fish ihre Hypothese mittlerweile auch wieder zurückgezogen hat. Die Wissenschaft, die hat bis jetzt keine Planeten bei den Sternen von Zeta Reticuli gefunden, was natürlich nicht heißt, dass es dort keine gibt, aber selbst wenn es dort Planeten gibt, ist eher nicht damit zu rechnen, dass sich dort Aliens aufhalten, die ab und zu zur Erde fliegen und Menschen fangen. Aber diese Geschichte und all die anderen, die zeigen ein weiteres Mal sehr gut, dass auch die unscheinbaren Sternbilder am Himmel jede Menge zu erzählen haben. Selbst das auf den ersten Blick so wenig spektakuläre Netz hat bei genauerer Betrachtung sehr viel zu bieten.